Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Wieder hat ein Gast in meinem Verhörzimmer Platz genommen, um sich meinen Fragen zu stellen. Und dieser Gast ist heute Tessa Haase. Tessa verantwortet in der Kanzlei, in der sie arbeitet, den gesamten Bereich der Personalentwicklung. Gelernt hat Tessa das mehr oder weniger im Laufe ihrer Karriere. Ursprünglich war sie nämlich Steuerfachangestellte, hat dann jedoch festgestellt, dass sie in diesem Bereich nicht richtig aufgeht. Mit Tessa spreche ich darüber, wie es ihr gelungen ist, ihren eigenen Weg zu finden, wie sie das Potenzial in anderen Menschen entdeckt und worauf es ihrer Meinung nach in der Personalentwicklung ankommt. Mein Name ist Florian Weber. Ich freue mich, dass ihr in diesen Podcast reinhört, und ein Hinweis in eigener Sache: Wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört. Das hilft, den Podcast bekannter zu machen und weiter zu streuen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Tessa Haase.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Vor allem, wenn du viele Leute so in meinem Umfeld fragst, heißt es immer wieder: Wieso? Das war doch eigentlich klar, dass du irgendwann mal eine Steuerberaterprüfung machst. Und für mich war es aber gar nicht so klar. Und ich bin auch ganz froh, dass ich da tatsächlich einen anderen Weg eingeschlagen habe.
Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Wie kam es denn ganz ursprünglich dazu, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast, in die Steuerbranche zu gehen?
Also ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit Freunden von meinem Vater gesprochen, weil einen natürlich auch alle fragen, wenn man jetzt in der finalen Phase im Abitur ist: Hey, was machst du denn nach dem Abi? Und so weiter. Für mich war sehr schnell klar, dass ich ganz gerne ein Jahr im Ausland verbringen möchte. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war nach dem Abi ein Jahr in Neuseeland, habe da viel gearbeitet und bin da auch gereist. Und für meinen Vater war aber klar: Ja, ich unterstütze dich dabei und du bekommst den Flug nach Neuseeland zum Abi. Aber mach dir Gedanken, was du danach machen willst. Das war so die einzige Bedingung, die er hatte.
Davor oder währenddessen?
Nee, davor.
Das heißt,
davor,
okay.
Bevor ich geflogen bin.
Okay.
Also Gedanken machen ist ja auch ein weit dehnbarer Begriff.
Ja, ja.
Aber es war dann nachher tatsächlich so, dass ich nach den Abi-Prüfungen ein Praktikum in einer Steuerberatungskanzlei gemacht habe. Und zwar auch im landwirtschaftlichen Bereich. Also da bin ich so ein bisschen familiär, ist die Landwirtschaft da bei uns verwurzelt. Ich komme auch von einem Hof. Und deswegen fand ich das ganz spannend, so das Thema Landwirtschaft und dann so Buchführung, die ganzen Hintergründe zu verstehen. Hab da ein Praktikum gemacht, es hat mir richtig gut gefallen, total viel Spaß gemacht. Und hab dann tatsächlich mich da auch beworben und da einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen und hatte den dann schon sicher, als ich nach Neuseeland geflogen bin. Konnte also ganz beruhigt sein. ja, und so bin ich damals in die Steuerberatung gekommen.
Okay, du konntest beruhigt sein, dein Papa wahrscheinlich auch, weil er wusste: Okay, ein gut Kind ist versorgt, geht ein Jahr weg und hat aber dann was. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, ich fand das spannend. Und da würde mich interessieren, was steckt so hinter diesem: Ich fand das spannend. Also das Letzte, womit ich mich in meinen Abi-Zeiten beschäftigt hätte, wäre die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge von Landwirtschaft oder auch von allen anderen Themen dieser Welt. Das wäre mir einfach wirklich sehr egal gewesen. Bei dir offensichtlich nicht.
Also ich fand es tatsächlich super spannend, so die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, wirklich auch super tiefe und intensive Einblicke zu bekommen, was eigentlich die Mandanten in der Buchführung, also ich habe da im Praktikum natürlich hauptsächlich Buchführung gemacht, wie kommen die Belege da an? Das war natürlich auch alles noch in Papierform, da war noch nichts digital. Und wie kommt das an? Wie ist der Kontakt mit den Mandanten? Was kann man einfach für sich auch daraus ableiten? Wie viel lernt man über diese Menschen kennen, wenn man deren Buchführung macht, mit denen ihre Auswertungen bespricht und sie einfach ja so auch im Täglichen begleitet, sie bei sehr konkreten Fragestellungen einfach unterstützen konnte? Und ohne dass man da jetzt irgendwie in dem medizinischen Bereich an einem offenen Herzen arbeiten muss, aber einfach in diesem sehr, sehr sensiblen Thema, wo es so um Thema Zahlen, Steuern, einfach auch Liquidität, wie geht es meinem Unternehmen gerade, was habe ich für Themen, dass man da eine Unterstützung sein konnte.
Und wie kam dieser, weißt du das noch, erste Kontakt zustande? Weil du hättest ja auch, das war ja ein bisschen Zufall, wenn ich es richtig verstehe, dass es dir Spaß gemacht hat. Das hätte ja auch komplett schief gehen können. Weißt du noch, was so diesen ersten initialen Kontakt ausgelöst hat, dass du gesagt hast, okay, ich mache das Praktikum in der Steuerkanzlei und nicht im Rathaus beispielsweise?
Also ich habe während der Schulzeit mal ein Praktikum in der Bank gemacht.
Mhm.
Und das hat mir grundsätzlich Spaß gemacht mit den Menschen am Schalter und so weiter. Und dass man da auch viel mit Zahlen macht. Aber was mich da einfach abgeschreckt hat, war so, ja, so ein bisschen der Fokus in der Bankausbildung natürlich schon irgendwann auf den Verkauf von Produkten. Da habe ich mich einfach überhaupt nicht gesehen und hätte mich da, glaube ich, auch nicht mit wohl gefühlt. Und dann habe ich so gedacht, okay, was gibt es vielleicht sonst noch so in dem Bereich? Und tatsächlich habe ich, war der Hufschmied bei meinem Pony. Und auch mit diesen Leuten spricht man dann ja, wir kennen uns ja auch schon viele Jahre. Und dann sagt seine Helferin so, ja, und hast du mal überlegt beim Steuerberater? Und dann habe ich gesagt, nee, beim Steuerberater weiß ich nicht und so weiter. Und dann ist es so ein bisschen nachgereift. Dann hat sie gesagt, ja, doch, guck dir das mal an. Und da habe ich auch wieder mit meinem Papa gesprochen. Und der hat mit seinem aktuellen Steuerberater damals gemeinsam Landwirtschaft studiert. Und Papa ist dann in der Landwirtschaft geblieben. Und er ist eben, hat dann danach die Steuerberaterprüfung gemacht. Und dann hat er gesagt, guck dir das doch bei dem einfach mal an. Bei Papa kommt auch immer noch tatsächlich der Buchführer, also das war mein ehemaliger Ausbilder, kommt immer noch zu ihm auf den Hof und macht vor Ort die Buchführung, bucht dann alles am Laptop. Und deswegen kannte ich das so ein bisschen. Also es war immer so, ja, der Buchführer kommt, ihr müsst alle ruhig sein, so wie vier Kinder im Haus, sonst nur Remi Demi. Und wenn der Buchführer kam, sollten wir aber alle mal ruhig sein und dann gab es immer Kuchen. Und die saßen dann zusammen und haben da die BWA besprochen. Und deswegen war das schon so ein bisschen greifbarer. Also was macht der eigentlich? Und ja, das gucke ich mir doch mal an. Und dann war ich bei dem auch zum Praktikum.
Und wenn ich es richtig verstanden hatte, also wir blenden mal ein Jahr Neuseeland aus. Ich bin mir sicher, du hast spannende Geschichten zu erzählen wahrscheinlich.
Ja.
Du hast dann die Ausbildung in der Kanzlei gemacht, in der du auch Praktikum gemacht hast, richtig? Also mit Zusage,
genau.
Du bist zurückgekommen aus Neuseeland und dann voll da rein gestartet. Wie war
genau.
das?
Also erstmal war es tatsächlich nach Neuseeland so, dass man hier erstmal wieder ankommen musste. Das habe ich total unterschätzt. Dass man 9 Monate einfach auch in einer ganz anderen Umgebung war. Und mein Papa hat dann so einen ganz süßen Satz zu mir gesagt, weil ich erstmal wirklich so ein bisschen lost war, als ich wieder zurück in Deutschland war. Da hat er gesagt, Tessie, denk dran, deine Seele, die reist zu Fuß zurück. Gib dir ein bisschen Zeit. Und das war dann auch wirklich so, nach 2, 3 Monaten war ich wieder so richtig in Deutschland angekommen. Und dann ging auch erst meine Ausbildung los. Also da hatte ich schon ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mich einfach richtig doll darauf gefreut, dass jetzt sowas Neues startet. Es war dann ja auch in einer anderen Stadt und genau, dann stand da ein Umzug an und ich habe mich total auf die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort gefreut. Ich hatte denen zwischendurch auch immer mal so ja per Mail so ein bisschen erzählt, was ich gerade mache. Hatte also zwischendurch auch mal Kontakt und da war richtig doll Vorfreude auf jeden Fall.
2015 sind wir jetzt, richtig? Du bist zurück?
Genau.
Und
ja.
Jetzt startet die Ausbildung.
Mhm.
Die dauert 3 Jahre, oder?
Ja,
trotz
genau.
Abitur
ja.
Hast du 3 Jahre Ausbildung einfach gemacht.
Ja.
Wie waren die 3 Jahre? Es war ja dann so dein erster wirklich richtig intensiver Kontakt mit Steuerberatung und so weiter. Wie war das?
Also super, super lehrreich. Ich habe ganz, ganz viel von meinem Ausbilder damals lernen dürfen. Ich durfte auch schnell viel alleine machen, weil einfach auch eine Menge zu tun war. Und habe ganz, ganz viel im Bereich Buchführung gelernt und habe dann von einer anderen Kollegin sehr schnell viele Einkommensteuermandate übernommen. Das heißt, sie hat mich in dem Bereich ausgebildet, fit gemacht. Die war sehr, sehr streng, hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie auch so ihr Ablagesystem war. Und das fanden jetzt nicht alle super, aber ich fand das richtig, richtig mega, auch so im Nachhinein, weil ich direkt gelernt habe, so super strukturiert zu arbeiten und mich einfach so ein kleines Leitbild hatte, wo ich mich langhangeln konnte. Und dann ist sie leider, ja, leider krank geworden, ist länger ausgefallen und hat mir dann schon im zweiten Ausbildungsjahr das Vertrauen geschenkt, ihre Mandate weiter zu betreuen. Und das war wirklich eine Kollegin, die extrem viele Jahre diese Mandanten betreut und begleitet hat. Es waren auch viele Rentner. Das heißt, da kamen viele Mandantengespräche, die kamen alle ins Büro, um ihre Unterlagen abzugeben und auch ihre Fragen zu klären. Und da habe ich super, super viel gelernt. Natürlich hatte ich immer dann auch einen Steuerberater als Ansprechpartner, wenn ich da jetzt jemanden brauchte. Und das hat sich natürlich auch jemand angeguckt, was ich da so
Klar.
vorbereitet habe. Aber so in dem Mandantenkontakt hat mir das total viel gebracht.
Und war das, weil, weiß nicht, ob das so gewöhnlich ist, war das für dich auch schwierig manchmal? Quasi, es ist ja auf der einen Seite das Vertrauen, das du bekommen hast, und auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich ja immer an so einer Grenze zwischen Forderung und Überforderung vermutlich auch. Oder gerade wenn du erst im zweiten Lehrjahr bist, da hat man ja nicht das Gefühl, dass man die Welt schon verstanden hat, die Steuerwelt.
Ja, die ist schon sehr, sehr komplex, da hast du recht. Ich hatte da nie das Gefühl, dass ich da irgendwie in dem Bereich Einkommensteuer überfordert war, weil ich eben, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, wirklich eine sehr gute und intensive Einarbeitung durch meine Kollegin damals bekommen habe. Und ich schon auch immer so ein Typ war, also ich mochte das gerne, neue Herausforderungen zu haben und irgendwie dann so dieses Vertrauen und die Verantwortung zu bekommen und dann mich da auch in dem Bereich zu beweisen und zu sagen, hey, das kriege ich hin.
Es ist eine Weile her, wir sprechen von fast 10 Jahren, die dieses jetzt
Ja.
irgendwie her ist, oder 8, 9 Jahren. Erinnerst du dich noch dran? War das außergewöhnlich damals, auch so bei deinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, so viel Verantwortung schon übernehmen zu dürfen? Oder würdest du sagen, das ist so gang und gäbe gewesen?
Nee, ich würde schon sagen, dass es außergewöhnlich war. In manchen Kanzleien war es tatsächlich so gang und gäbe, dass die Leute viel Verantwortung übernehmen mussten, aber wo dann schnell dieses Überforderungsthema kam, weil man eben nicht ordentlich eingearbeitet wurde oder irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich bekommen hat. Aber ansonsten war es klassischerweise so, dass eher dann Fibus vorbereitet wurden oder man mal im Lohn mit dabei, so mit daneben saß. Aber hatte schon das Gefühl, dass es da tatsächlich was Besonderes war, diese Verantwortung zu
Ist das
bekommen.
was, was dir bis heute hilft? Also hast du, ich frage es vielleicht noch mal ein bisschen
Ja.
provokanter, hast du dich schneller entwickelt als andere dadurch auch?
Oh, weiß ich nicht. Im Bereich Einkommensteuer vielleicht. In
Ja.
anderen Bereichen dafür nicht so. Also dafür ist da bei mir im Bereich Jahresabschluss einiges hintenübergefallen, weil mein Ausbilder einfach auch extrem viele Mandate betreut hat. Das heißt, er hat am Anfang haben wir viel in der FIBO gemacht, sodass ich ihn natürlich auch entlasten konnte. Und der Bereich Jahresabschluss ist da aber leider dann so ziemlich hintenübergefallen bis zum Ende der Ausbildung. Dafür habe ich im Bereich Einkommensteuer wirklich von während der Ausbildung eine ganz große Menge gesehen.
Jetzt hast du deine Ausbildung abgeschlossen, du bist fertig gewesen, dann hast du ja erstmal als Steuerfachangestellte gearbeitet, immer noch in der gleichen
Genau.
Kanzlei.
Ja.
Und irgendwann kam aber die Entscheidung, ich möchte studieren. Warum?
Genau, das kam eigentlich schon direkt zum Ende der Ausbildung oder vor dem Ende der Ausbildung stand das für mich schon fest, dass ich einfach gerne einen Schritt weitergehen möchte und auch einfach mich noch ein bisschen breiter aufstellen möchte. Ich habe ja dann an der FOM studiert in Hamburg, berufsbegleitend Steuerrecht. Und da hat mich einfach total gereizt, dass man auch noch viele, viele Einblicke so in die Randgebiete bekommt, dass man viele juristische Vorlesungen, also viel so im Bereich Insolvenzrecht, Steuerstrafrecht und so weiter. Also ich habe auch das Gefühl, an mir ist immer so eine kleine Jurastudentin verloren gegangen. Und da bin ich total aufgegangen. Also die Vorlesung mit den Rechtsanwälten, das hat mich immer richtig, richtig begeistert, weil die einfach von spannenden Fällen erzählt haben und das hat mich immer total abgeholt.
Die Tür wäre ja offen gestanden. Also, denn das zeigt ja schon so ein bisschen, du warst schon zumindest in der richtigen Richtung, weil zumindest jetzt für Laien wie mich ist die Rechtswissenschaft nicht ellenweit entfernt von Steuerberatungsthemen. Das ist ja doch an vielen, vielen Stellen, zumindest jetzt in diesem Thema Steuerrecht, sehr eng verwandt. Also klar, du bist bist keine Strafrechtlerin oder sowas oder keine Verfassungsrechtlerin, aber so in diesem Steuerrechtsthema ist es ja schon oft eine Arbeit mit Gesetzen und damit ja irgendwie auch eine rechtswissenschaftliche Arbeit. Das heißt, du warst schon ganz gut aufgehoben da, so wie ich das verstehe.
Ja.
Und trotzdem kam es in deinem Leben ja dann so ein bisschen zu einer Veränderung. Erstmal, das können wir sagen, bist du heute bei 900 Grad. Ich habe mich ja auch schon mit deiner Kollegin und ich glaube sogar guten Freundin, ne, Sophie.
Ja, Sophie und ich haben damals zusammen bei 900 Grad angefangen, vor über 4 Jahren. Und ja, haben uns sofort irgendwie gut verstanden und haben natürlich auch diese ganzen Dinge, den ganzen Change-Prozess, alles, was die letzten Jahre hier passiert ist, haben wir sehr intensiv gemeinsam durchlebt, erlebt. Ich habe mein Studium abgeschlossen, Sophie hat dann die Steuerberaterprüfung geschrieben. Also ja, da sind wir sehr eng zusammengewachsen und sind jetzt so Work Buddies, was einfach richtig cool ist, jemanden zu haben, mit dem man sich auch so gemeinsam entwickeln und austauschen kann.
Ja, total. Und was ich aber trotzdem spannend finde, ich hatte das eingangs erwähnt, irgendwie wäre es ja auch der logische Schritt für dich gewesen, so zumindest wenn ich deine Biografie klingt, als hättest du eine Autobiografie geschrieben, aber deinen
Ja.
Lebenslauf lese, wäre dein Weg ja eigentlich quasi fast automatisch der gleiche gewesen wie der von Sophie. Ist er aber nicht, da gucken wir gleich drauf, aber vielleicht nochmal, ihr habt zusammen bei 900, also Sophie Eichstätt ist hier immer gemeint, wenn wir von Sophie sprechen, mit der ich ja vor einiger Zeit auch gesprochen habe. Und warum bist du zu 900 Grad gegangen? Also, du hattest ja in der anderen Kanzlei dann eine sehr, sehr lange Zeit verbracht. Warum dann irgendwie dieser Wechsel?
Genau, also ich habe dann im Studium natürlich gemerkt, ich habe in der Praxis immer landwirtschaftliche Mandate betreut und im Studium ging es eigentlich nur noch um Gewerbebetriebe. Also da war kein Stück, wo es irgendwie um die Landwirtschaft ging. Und ich habe in der Kanzlei, wo ich gearbeitet habe, es war ja auch eine größere Struktur. Und da habe ich von Anfang an versucht, alles, was man irgendwie noch so on top machen kann. Also ich war Jugend- und Auszubildendenvertretung, dann war ich Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung. Wir haben da große Startercamps organisiert, da war ich mit dabei.
Kannst du
Und ja.
entschuldige, wenn ich dich unterbreche, kannst du einen ganz kurzen Einblick geben, über wie viele Leute wir sprechen? Weil Jugend- und Auszubildendenvertretung hast du nicht in der Kanzlei mit 4 Leuten, sondern über wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen wir grob?
Also es gab 50 Azubis, die jedes Jahr angefangen haben. Über das, also es gab verschiedene Bezirksstellen und für alle Bezirksstellen insgesamt gab es dann eben einen Betriebsrat und dann auch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Okay, aber wir sprechen allein über 50 Auszubildende. Das ist natürlich dann okay
Genau.
verstanden. Ja.
Ich glaube, dass ich irgendwann einfach für mich so an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich habe hier jetzt schon alles so gemacht, was man irgendwie nebenbei machen konnte. Und ich wollte einfach da eine Veränderung. Ich wollte mehr gewerbliche Mandate auch betreuen, und einfach in eine Kanzlei gehen, die modern ist, die, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo das auch sehr schnell gesehen wird und man, klar kann man da immer drum kämpfen und auch sagen, hey, ich möchte was machen und dann ist es ja aber auch immer die Frage, wie kann das so angenommen und umgesetzt werden? Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass das so ein bisschen limitiert war. Und genau, deswegen habe ich mich da dann umgeschaut und ja, bin dann zu 900 Grad gekommen. Tatsächlich über, ich habe mit einer Freundin gesprochen, habe gesagt, ja, ich suche jetzt nach einer neuen Kanzlei und hat gesagt, ja, was soll die denn alles so haben? Da habe ich gesagt, ja, das und das und das.
Weißt du
Und
das noch, was so diese ganz, ganz
ja.
wenigen Kriterien waren? Weil das ist ja für mich super spannend zu erfahren. Was ist es, was eine junge Frau, die gerade das Studium fertig hat und so weiter und die eigentlich nach so viel mehr noch strebt und so viel mehr machen will, was sind die Kriterien, die du gesucht hast?
Also mein Traum war so eine Kanzlei, die einfach eine moderne Struktur haben. Sowas wie eine Duzkultur, das hat mich natürlich sofort angesprochen, wo es Entwicklungsmöglichkeiten gibt, wo einfach auch junge Leute arbeiten. Und mein Traum war halt schon immer, auch zu der Zeit, so dieses ganze Thema Coaching. Also wenn es da so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm oder so, also damit hatte man mich sofort, weil das war für mich wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das wäre so der nächste Step. Das würde ich dann total gerne auch machen wollen. Und na, dann hat sie das alles so ein bisschen eingegeben. Wir haben damals bei Kununu geguckt. Und dann habe ich mir so die ganzen Bewertungen durchgelesen, was die Mitarbeiter so geschrieben haben. Das klang halt echt richtig gut. Habe mir die Internetseite angeguckt, die war mega ansprechend. Und habe aber zu der Zeit natürlich auch dann tatsächlich mehrere Vorstellungsgespräche geführt und habe, als ich das Vorstellungsgespräch hatte, habe ich sofort gemerkt, das ist hier irgendwie anders. Also die machen das anders als andere Kanzleien. Und ich war davon sofort total begeistert.
Kannst du das noch beschreiben, was dir dieses Gefühl gegeben hat? Woran hast du das erkannt?
Also erstmal hat Hauke schon im Vorstellungsgespräch damals ganz offen mit mir darüber gesprochen, dass die eben gerade in so einem Change-Prozess, in der Veränderung sind, dass sie Dinge umstellen wollen, was so die Vision der Kanzlei waren. Also da war sofort durch die Duzkultur, aber auch durch seine komplette Offenheit und Ehrlichkeit war da sofort so eine Nähe da, dass ich das Gefühl hatte, ey, geil, ich möchte Teil davon sein. Hier kann ich
Krass.
richtig noch was mitgestalten, mitbewegen. Und das hat mich, also dass man nicht einfach wieder so ein zusätzlicher Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in dem Bereich FIBU oder Jahresabschluss ist, sondern dass man wirklich, dass es eine Vision gibt für die Kanzlei, dass man da sehr, sehr aktiv auch diesen ganzen Wandel mitgestaltet und eben auch stolz darauf ist und das einfach auch nach außen trägt und sagt, hey, das und das sind unsere Vision, da wollen wir hin. Das ist vielleicht auch ein Teil, den du dazu beitragen kannst. Und da sind wir aber auch gerade echt noch nicht gut drin. Da müssen wir uns noch ordentlich entwickeln. Und diese Offenheit und Transparenz fand ich einfach richtig cool.
Und du hast gerade angesprochen, du hast damals bei Kununu unter anderem eingegeben, moderne Struktur. Fällt mir auch noch ein bisschen schwer, mir vorzustellen, was ist eine moderne Struktur? Interessant ist, wir können uns ja sehen, die Hörerinnen und Hörer sehen uns nicht, aber hinter dir hängt ein Poster, Agilität, ein Mindset. Und das ist natürlich, das fällt mir sofort auf, wenn wir über Struktur sprechen. Aber was meintest du damit? Geht es da um Hierarchien oder was war für dich so, wo du damals gesagt hast, das wäre eine moderne Struktur?
Genau, also schon so das ganze Thema Hierarchie. Also schreibt ja jeder auf seine Webseite, wir haben hier flache Hierarchien.
Eben, ja,
Und
genau.
in dem Vorstellungsgespräch mit Hauke habe ich das aber gespürt. Ich habe das gemerkt, dass Hauke sich wirklich für mich als Mensch interessiert hat, dass es ihm darum ging, mir das nahezubringen, was seine Kanzlei, das, was er mit Rolf und Stefan damals gemeinsam aufgebaut hat, ja, seine Vision zu teilen. Und das war tatsächlich so was, was mich richtig angesprochen hat. Und was auch so, ja, das Thema mit der Duzkultur natürlich, so moderne Strukturen, Dinge einfach auch anders denken. Ich habe ja damals auch schon im Studium dann viele Sachen gelernt, so im ganzen Thema Management Basics, wo es dann auch so, da hatte ich so die ersten Berührungspunkte dann mit dem Thema Personalführung, Entwicklung und so weiter. Und da habe ich ganz viele Dinge wiedererkannt, wo ich gedacht habe, ah, geil, das machen die schon mal, mega.
Ich finde einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, extrem interessant. Ich habe in meiner Zeit, als ich noch Unternehmensberater war, viele Change-Prozesse begleitet. Und du hast gerade eine Sache gesagt, die mich sofort an zahlreiche Beispiele erinnert, die ich bei verschiedensten Unternehmen gesehen habe. Und das eine ist so, was man auf die Website schreibt: flache Hierarchien, Du-Kultur und so weiter. Und dann hast du aber gerade gesagt, du hattest im Gespräch das Gefühl. Und das finde ich ganz interessant, weil dieses Gefühl ist, glaube ich, was man nicht so richtig beschreibbar machen kann, was du aber, wenn du in so ein Unternehmen kommst, merkst. Und ich glaube, man kann das festmachen an Artefakten, weil du kannst dir noch, Artefakt ist vielleicht auch ein merkwürdiges Wort in dem Kontext, aber du kannst dir noch so oft die Werte an deine Eingangswand schreiben. Das hilft nicht, wenn du sie nicht lebst. Und es gibt ja dann, wenn man durch so ein Unternehmen geht, so, oder auch in so einem Bewerbungsgespräch, zahlreiche Hinweise, die man so ganz subtil, glaube ich, wahrnimmt, die ich eben hier mit Artefakte beschrieben habe, wo jemandem wie dir dann aber auch sofort auffällt, das hier wird erzählt, aber es ist was völlig anderes, was gelebt wird. Und das ist natürlich genau dieses Gefühl, das da entsteht. Deswegen fand ich das gerade so spannend, nochmal zu erfahren, was ist es. Und irgendwie ist es schwer, das greifbar zu machen, aber es leuchtet total ein, dass du das in diesem Bewerbungsgespräch gespürt hast. Und ein Aspekt, der erklärt jetzt auch so ein bisschen das, warum ich auch unbedingt mit dir sprechen wollte, weil du gerade gesagt hast, die haben sich für mich als Mensch interessiert. Auf was hattest du dich damals beworben? War es eine konkrete
Als
Stelle?
Steuerfachangestellte. Genau.
Super interessant. Den Job hast du bekommen. Brauchen wir kein
Ja.
Geheimnis draus machen. Du hast als Steuerfachangestellte gearbeitet. Und jetzt, und das finde ich wirklich interessant, und ich glaube, wenn wir das irgendwie, wenn sich das so super einfach transferieren lassen würde, hätte man, glaube ich, den Heiligen Gral irgendwie gefunden. Du hast nämlich dann gesagt, dein Traum war es damals schon, dich mehr mit Coaching zu beschäftigen und so weiter. Jetzt denke ich nochmal in diesen klassischen Mustern. Tessa Hase kommt als Steuerfachangestellte zu 900 Grad. Da ist der Aufgabenbereich doch völlig klar umrissen. So, jetzt weiß ich nicht, wir bleiben mal in deinem Spezialgebiet, Einkommenssteuer. Bist topfit, machst all diese Mandate damit. Das hat nichts mit Coaching zu tun. Da sind wir
Richtig.
weit entfernt von allem, was mit Coaching
Richtig.
zu tun hat. Warum bist du da noch? Dein Traum kann ja so eigentlich erstmal nicht in Erfüllung gehen.
Ja, weil ich aber wusste, es gibt die Möglichkeit. Und ich habe dann relativ schnell, also ich hatte vorher in meiner Ausbildungskanzlei, habe ich mich ja auch schon viel mit den Azubis beschäftigt. Und als es dann 2020 im Juli angefangen hat, kam Stefan, also auch einer der Geschäftsführer, dann irgendwann auf mich zu. Ich hatte meiner Mentorin das damals erzählt, dass ich eben in der alten Kanzlei auch was mit Ausbildung zu tun hatte. Und Stefan war als Geschäftsführer für den Bereich zuständig und hatte, glaube ich, sechs Azubis eingestellt für 2020. Wir waren da noch gar nicht mal so viele Mitarbeiter. Und er hatte sich da auch schon so Gedanken zugemacht, wie das alles ablaufen soll und so weiter. Aber er brauchte halt irgendwie auch noch Leute, die das dann in der Praxis umsetzen, also die sich darum kümmern, wo sitzen die Azubis, was machen die, was machen wir am ersten Tag, welche Seminare. Ja, und da hatte ich dann meine Möglichkeit. Und da hat er mich angesprochen und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich mich, glaube ich, also ich habe vielleicht eine Woche Buchführung gemacht und ab der zweiten Woche habe ich mich sehr intensiv mit dem Onboarding unserer neuen Azubis, Kennenlerngespräche, dass ich die alle vorher schon mal eingeladen habe. Und habe auch da sofort wieder super viel Vertrauen und Freiheiten bekommen, dass ich das, klar habe ich es mit Stefan abgesprochen, aber dass ich das sehr aktiv selber gestalten darf.
Wenn ich jetzt so Stefans Perspektive einnehme und ich versuche, und das fällt mir schwer, mich jetzt in so eine Kanzlei reinzuversetzen, und jetzt nehme ich an, ich bin Stefan, dann habe ich quasi gerade eine meiner Steuerfachangestellten mir selbst abgegraben, habe ihr eine andere Aufgabe gegeben, anfangs wahrscheinlich on top. Du hast gesagt, eine Woche hast du so ein bisschen Buchführung gemacht. Jetzt fehlt mir eigentlich eine Steuerfachangestellte. Damit schade ich mir doch grundsätzlich erstmal selbst, oder? Weil du jetzt plötzlich völlig andere Aufgaben wahrnimmst.
Genau, ich habe natürlich trotzdem weiterhin noch Fibu gemacht und ich war ja gerade neu, also ich hatte jetzt noch nicht irgendwie 50 Mandate, die ich da betreut habe, sondern konnte das ja relativ flexibel dann noch gestalten. Auf der anderen Seite war Stefan, glaube ich, ganz froh, dass er jemanden hatte, der sich dann um diese sechs Azubis, also sich dafür verantwortlich gefühlt hat und sich da Gedanken gemacht hat, wie wir das hinbekommen. Weil auch das hätte uns ja um die Ohren fliegen können, wenn jetzt sechs Azubis entweder nach 3 Wochen sagen, nö, ich mache nicht mehr weiter, oder da stehen und keiner weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich geplant.
Ja. Sind alle sechs Azubis noch da heute?
Nee,
Nicht mehr.
nee,
Okay.
nee. Wir haben ja auch an der Auswahl gearbeitet, ne?
Ja.
Also.
Ja. Nee, es hat mich nur tatsächlich interessiert, weil ich finde, ich habe das so ein bisschen provokant ja gerade reingegeben, habe gesagt, hat er sich da nicht selber quasi eine seiner Mitarbeiterinnen abgegraben? Und ich glaube, dass exakt das Gegenteil der Fall ist. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung, dass er alles richtig gemacht hat, weil er dich als Mensch, genau wie du es gerade gesagt hast, gesehen hat und dich quasi in ein Umfeld gesetzt hat, in dem du jetzt das machen kannst, was du willst. Und da können wir jetzt drauf gucken. Komm nochmal drauf zurück. Der klassische Weg wäre wahrscheinlich der gewesen, den Sophie Eichstädt gegangen hätte. So, das wäre das, wo jeder gesagt hätte, Haken dran, passt. Aber du hast den nicht gewählt, sondern du leitest mittlerweile, oder man kann sagen, oder muss fast sagen, du baust auf das ganze Thema Personalentwicklung, ohne das jetzt irgendwie studiert zu haben. Also man hätte sich ja auch da sagen können, ne, ich, habe das zum Beispiel in meinem Masterstudiengang studiert, hätte man ja auch sagen können, okay, nee, wir holen jemanden wie den Flo, der hat es gelernt, den setzen wir rein. Aber das ist nicht passiert, sondern man hat auf jemanden gesetzt, der einfach Lust auf das Thema hat.
Also da bis zu dem Punkt war das noch ein Stückchen längerer Weg. Ich habe dann tatsächlich irgendwann die Teamleitung für unsere Azubis übernommen, weil ich eben ja auch von Anfang an gezeigt habe, hey, ich habe da Bock drauf und man kann sich da auch auf mich verlassen. Und bin dann damit in das Führungskräfte-Coaching gekommen. So, dann war ich im Coaching und dann habe ich ja noch nebenbei mein Studium weitergemacht, habe das irgendwann abgeschlossen und habe natürlich sehr intensiv auch mit unserem Coach, wir arbeiten ja mit Noel Meyer zusammen, und mit dem hatte ich sehr intensive Einzelcoachings, wo es dann natürlich auch darum ging, wo siehst du dich perspektivisch, in welchen Bereichen, was sind so deine Stärken, was sind deine Schwächen, woran arbeiten wir und so weiter. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, so zum Ende meines Studiums, jetzt kurz vor der Bachelorarbeit, dass er gesagt hat, kannst du dir vorstellen, den HR-Bereich aufzubauen? Er hat gesagt, kann ich ja gar nicht. Also, ne? Ich kann steuern, aber nee, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich bringe dir das bei. Also ich unterstütze dich dabei. Und dann habe ich am Anfang, also wenn du ihn jetzt fragen würdest, dann sagen, oh, das hat gedauert, bis sie das gemacht hat. Ich habe echt gezweifelt. Ich kann das sehen, das ist auch eine Riesenverantwortung. Was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Also diese ganzen Zweifel und vor allem dann, meine Überlegung vorher war tatsächlich noch einen Master zu machen. Mhm. Also die Tür war dann zu. Mhm. Ne? Also Master im Bereich Steuerrecht. oder eben komplett das Steuerrechtliche hinter mir lassen, auch alle meine Mandate abgeben und in den HR-Bereich reingehen. Und ich habe es mich dann einfach getraut. Ich habe bei ihm die Ausbildung zum HR-Business-Partner gemacht und habe dann jetzt in den letzten 2,5 Jahren, also direkt nach dem Studium, angefangen, den HR-Bereich wirklich aufzubauen. Und das ganze Thema so Personalentwicklung, das macht jetzt ja tatsächlich bei uns Sophie. Also sie macht ja sehr, sehr aktiv die Entwicklung und das Thema Quality and Process, auch unsere Mitarbeiterentwicklung. Aber das eben auch erst seit diesem Jahr. Und ich bin aber für alle Mitarbeiter, alle Mitarbeitenden an allen Standorten zuständig für das gesamte Recruiting. Ich darf sehr, sehr viel strategisch mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und habe da einfach das Gefühl, dass ich total viel mit bewirken kann.
Ich springe nochmal zurück in deine Ausbildungszeit. Zweites Lehrjahr, da hast du total viel Verantwortung übertragen bekommen und warst total dankbar. Ein paar Jahre später soll genau das Gleiche wieder passieren. Du bekommst wieder total viel Verantwortung übertragen und man muss aber förmlich, ich formuliere es mal so, betteln bei dir, dass du es machst oder dich richtig überzeugen. Was war der Unterschied? Warum hast du dir das nicht gleich zugetraut?
Ich glaube, der Unterschied war, dass ich tatsächlich einfach auch in der Ausbildung teilweise sehr negative Erfahrungen gemacht habe, im Sinne von nicht so gute Feedback-Kultur, sehr, sehr perfektionistische Ausbilder, denen man es eigentlich nicht so richtig recht machen konnte, sodass einfach bei mir da auch Zweifel irgendwann entstanden sind und ich am Ende nicht mehr sagen konnte, hier eine Buchführung, das kann ich, sondern mir einfach sehr, sehr wenig zugetraut habe. Also ich habe das Gefühl, dass ich von meiner Persönlichkeit schon eher so war, ja komm, ich mach das, und dass da einfach eher so ein Rückschritt, also dass da ein bisschen was verloren gegangen ist, dass ich eher dann an mir gezweifelt habe, gedacht habe, kann ich das wirklich, kriege ich das hin? Und dazu kommt natürlich, dass in der Ausbildung das schon ein Bereich war, mit dem ich mich ja in der Theorie auskannte. Und HR war jetzt wirklich so, kannte ich doch gar nichts von. Und Noel hat das natürlich auch von Anfang an groß gedacht. Ne? Er hat dann gesagt, hier, du bist ein strategischer Partner der Geschäftsführung und so weiter. Wie denn? Also ich muss erst mal lernen, wie ich mit den Geschäftsführern rede. Also dass ich mich traue, vor denen meine Meinung zu vertreten und wirklich meinen Standpunkt zu vertreten und zu sagen, so und so sehe ich das, das und das würde ich jetzt als strategischer Partner empfehlen, das war ja eine Riesenentwicklung. Also das konnte ich jetzt vor 2,5 Jahren nicht. Das musste er mir beibringen. Als mein Coach.
Aber du hast jemanden gefunden, der dir das beibringt. Ja. Und der ja offensichtlich genau. Ein Potenzial erschaffen wird, das nicht haben. Mhm. Also er wird es dir nicht eingepflanzt haben, sondern das ist irgendwo da gewesen und er hat es rausgeholt.
Ja. Und das hat er, also vielleicht ist es spannend, das mal so zu hören, wie er das aus meiner Sicht geschafft hat.
Unbedingt, das wäre genau meine Frage gewesen. Ja.
Weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon sehr stark an mir gezweifelt habe. Also wenn ich überlege, wie gesagt, wenn wir zu viel fragen würden, Tessa vor 2,5 Jahren, ja, und Tessa jetzt, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Ich habe da stark an mir gezweifelt, habe mir selber nicht zugetraut. Und er hat erstmal mein Vertrauen gewonnen und einfach mich auch entwickeln können, weil er mich total positiv immer wieder bestärkt hat. Also er war immer hinter mir. Ich konnte mich umdrehen und sagen, hier, kann ich das so machen? Und er hat gesagt, ja, super, mach weiter. Und dann konnte ich weiterlaufen. Mhm. Er hat mich weder überfordert noch unterfordert, was natürlich ein super schmaler Grat ist, gerade in so einer neuen Aufgabe. Aber er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mir den Rücken stärkt, dass er hinter mir steht und eben auch gegenüber der Geschäftsführung, die natürlich am Anfang, genau wie du gesagt hast, auch, wie Stefan sich das wahrscheinlich schon mal bei der Ausbildung gedacht hat, so jetzt hat er sich gedacht, naja, jetzt ist sie ausgelernt, hat ein abgeschlossenes Studium in dem Bereich, hat noch mehr Erfahrung gesammelt. Und jetzt geht sie ganz raus aus dem Steuergeschäft. Jetzt, wo sie endlich mit ihrem Studium fertig ist und hier richtig voll arbeiten könnte. Ja. Und auch da wäre es ja utopisch gewesen, wenn die Erwartungshaltung gewesen wäre, hey, das muss von vornherein super funktionieren. Die darf keine Fehler machen und hätte ich nicht erfüllen können. Und da das Gefühl zu haben, eben jemanden an meiner Seite zu haben, der mir den Rücken stellt, der mich sehr, sehr aktiv in allen Themen mit der mich Fehler machen lässt und mich danach wieder aufhebt und sagt, ja, aber gut, dass du den Fehler gemacht hast, machst du nicht wieder. Mhm. Aber eben mit einer wirklichen Fehlerkultur und nicht, wenn man dann einen Fehler macht, dass man dann alleine dasteht oder da ein schlechtes Gefühl bekommt. Und ich glaube, da musste er erstmal sehr viel mit mir gemeinsam so aufarbeiten und dieses Vertrauen überhaupt herstellen. Und dann glaube ich, dass er relativ schnell aber auch gemerkt hat, okay, es lohnt sich.
Mhm, ja.
Da können wir was draus machen.
Das ist jetzt natürlich eine total spekulative Frage, aber mein Gefühl ist, es lohnt sich immer, also muss ich als Pädagoge auch irgendwie natürlich sagen, also zumindest als ausgebildeter Pädagoge, es lohnt sich immer, auf die Menschen zu schauen, weil dieses Potenzial hat ja absolut jeder. Es gibt so eine Annahme, die habe ich in meinem agilen Arbeiten mal kennengelernt. Du kannst natürlich immer annehmen, dass die Menschen dumm und faul sind. Und wenn du mit dieser Haltung natürlich an sie rangehst, dann werden sie das auch bestätigen, weil dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Oder du gehst mit einer anderen Haltung ran und das ist, dass du siehst, dass sie ein Potenzial haben und dass sie halt möglicherweise Dienst nach Vorschrift machen, wenn sie nicht aufgehen können in ihrer Arbeit. Dass sich das aber total ändert, wenn sie aufgehen. Und da komme ich so ein bisschen zu dem Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hast, das sind die Entwicklungsmöglichkeiten. Dass in der Steuerbranche Entwicklung wichtig ist, ist ja vollkommen offensichtlich. Ich meine, diese Branche lebt davon, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, sich permanent weiterzubilden. Aber das eine ist die fachliche Weiterbildung, da müssen wir einen Haken dran machen, die muss man haben in der Steuerbranche. Und das andere ist ja aber die persönliche Weiterentwicklung, die du bekommen hast. Was ist da dein Gefühl? Wird das in Kanzleien gesehen? Oder sind es nur einige wenige, jetzt wie beispielsweise 900 Grad, die überhaupt diese Möglichkeit auch dieser persönlichen Weiterentwicklung zulassen können?
Also ich spreche ja immer wieder mit anderen Kanzleien und da ist es eben oftmals genau dieses Mindset, was du gerade gesagt hast. Ne? Meine Mitarbeiter sind irgendwie faul, die wollen nichts machen, wie oft ich jetzt gehört habe, ja, ich würde ja gerne so diesen ganzen Change-Prozess angehen, aber meine Mitarbeiter machen da nicht mit und so weiter. Und ich denke mir wirklich jedes Mal, also ich habe ja inzwischen auch die Erfahrung gemacht, dass Noel mir beigebracht hat, wie ich inzwischen Potenziale im Menschen erkenne. Und das macht mich so glücklich, wenn man da jemanden sieht und sagt, ah, in dem Bereich ist er nicht so gut aufgehoben, aber in dem Bereich könnte der richtig aufgehen. Und dann bringt man die Person in diesen Bereich und sie geht so richtig auf. Da passiert einfach richtig, richtig viel. Und es hat einen enormen Mehrwert für die Kanzlei. Ich glaube, dass das viel, viel mehr Kanzleien noch für sich entdecken könnten und auch müssten, um Mitarbeitende langfristig an sich zu binden. Aber das kostet so viel Mut, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, komm, ich nehme die jetzt einfach mal aus einem Bereich raus, weil die in einem anderen Bereich super sind, weil dann vielleicht siehst du das Potenzial bei einer Mitarbeiterin, aber du musst sie dann ja auch noch unterstützen. Also entweder stellst du ihr so wie bei mir einen externen Coach an die Seite oder du bist im besten Fall selber die Person, die sie da so durchführen kann und unterstützen kann, aber welcher Kanzleiinhaber, ja, welcher Steuerberater hat denn da noch Zeit für?
Ja, oder wer hat es auch gelernt? Also ich glaube, entweder, ja, weil das würde mich tatsächlich interessieren, den Mut zu haben, ist aus meiner Sicht nämlich erst der zweite Schritt. Es ist genau, wie du es gesagt hast, der erste Schritt ist, dieses Potenzial überhaupt zu erkennen. Und ich finde es interessant, dass du gesagt hast, du hast es gelernt, dieses Potenzial zu erkennen, Leute, ich habe mit Sophie da ein bisschen über positive Psychologie gesprochen, das ist es ja, ne? Also Leute in das Umfeld zu setzen, dass sie aufblühen.
Ja.
Und ihr habt ja auch ein schönes Beispiel, wir hatten es im Vorgespräch schon davon, Sophie hat es auch schon kurz angerissen mit der Werkstudentin, können wir gerne gleich drauf gucken. Aber es ist ja quasi, der erste Schritt ist, dieses Potenzial zu erkennen. Und du hast gerade gesagt, du hast das gelernt. Kannst du festmachen, oder woran machst du fest, dass du das kannst? Wie siehst du Potenziale? Wo kommt das her?
Ich glaube, durch die Zusammenarbeit mit Noel und weil ich immer wieder gesehen habe, dass er super unkonventionelle Entscheidungen trifft. Also wo erstmal jeder sagen würde, wie, die Person willst du jetzt auf die Stelle setzen oder die Person willst du jetzt in die Teamleitung oder in dem und dem Bereich entwickeln und wo erstmal viel Widerstand kommt, was er einfach dann ausgehalten hat und wo sich das aber am Ende bewahrheitet hat. Und er hat mich dann viel auf dieser Reise mitgenommen. Also er hat mir gesagt, was dazu geführt hat, dass er zum Beispiel das und das in der Person gesehen hat und so weiter. Und ich habe ja dann auch gesehen, was mit den Leuten passiert ist. Oder ich habe es ja selber auch gemerkt und gespürt, was mit mir passiert ist und wie viel Power ich jetzt in meine Arbeit reingebe, wie viel ich einfach auch zurückgebe. Und wenn man dann so die ersten Male selber das Gefühl hatte, ich habe mich natürlich super viel mit ihm dazu ausgetauscht, habe gesagt, ja, ich glaube, bei der Person müssten wir vielleicht mal gucken, ob sie in einem anderen Bereich besser aufgehoben wäre oder ich sehe da und da total das Potenzial oder eine riesige Stärke und dass man dann erstmal vielleicht in kleineren Projekten schaut, also du musst ja nicht direkt eine Person aus einem ganzen Bereich rausnehmen und von Steuern zu Marketing oder von Steuern zu HR, aber auch in dem Rahmen Ausbildung zur Steuerfachangestellten, wenn da jetzt jemand super Social Media affin ist, dieser Person einfach mal das Vertrauen geben, den Unternehmensaccount und sagen, hey, mach doch einfach mal, probier dich da aus und ja, schau, was du da draus machen kannst und was du gestalten kannst. Und dann sieht man ja, ob sich da mehr draus entwickelt, ob jemand da wirklich drin aufgeht und ja.
Ich kann da gar nicht widersprechen, aber Tessa, was ich mich schon frage, ist, wie erkenne ich genau dieses Potenzial? Also eine super leichte Ausrede und das menschliche Gehirn ist bockstark darin, sich Ausreden zurechtzulegen und sich Dinge quasi schön zu argumentieren. Naja, jetzt bin ich Kanzleiinhaber, also ich kann mir doch sofort die Welt schönreden und sagen, ja, die Zeit habe ich aber nicht. Ich kann mich nicht jede Woche mit jedem Mitarbeiter eine Stunde hinsetzen. Also wie machst du das bei der Anzahl an Menschen, die du ja auch unter dir hast oder in deinem Bereich hast, sag ich mal,
ja,
dass du diese Potenziale erkennst, weil es kommt ja auch nicht jeder auf dich zu und sagt, vielleicht machen wir es einfach konkret an dem Beispiel der Werkstudentin. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen und du gibst es dann aber gerne, also korrigierst das. Ihr hattet eine Auszubildende, glaube ich, die...
Genau, die hat ein duales Studium gemacht bei uns.
Genau, das duale Studium und hat aber irgendwann gesagt, ich glaube, wir finden hier keinen Weg, das ist nicht meine Welt und ich bin hier nicht so zufrieden. Und long story short, sie macht jetzt Marketing. Sie macht nicht mehr Steuerrecht, sondern Marketing. Also ihr habt einen Platz gefunden. Aber es kommt ja nicht jeder so auf dich zu und sagt, hey, ich glaube, das ist hier nichts für mich. Sondern meistens ist die Kündigung innerlich schon längst passiert und der Zug meistens schon abgefahren. Du kannst ja aber auch nicht bei jedem Menschen das Gespür dafür haben. Dann kann man natürlich sagen, okay, manche kann man vielleicht auch gar nicht mitnehmen. Das ist auch in Ordnung, da muss man auch mit klarkommen. Aber wo kommt das her? Wie machst du das, dass du eben diese Potenziale erkennst? Wie erkenne ich Potenziale?
Also wir können ja vielleicht einfach einmal über das Beispiel mit
Ja.
Finja sprechen. Finja hat eben das duale Studium bei uns gemacht und war in dem Blockunterricht und an der Uni einfach nicht so happy. Das ist ihr nicht so leicht gefallen. Sie war immer eine gute Schülerin, aber so dieses ganze Thema Steuern ist ihr jetzt nicht so zugeflogen. Sie hatte aber von Anfang an immer Bock, so ein bisschen was für Social Media zu machen. Also da hat sie sich irgendwie relativ schnell auch hat sie gesagt, da hätte sie Lust drauf und hat dann da auch den Account sozusagen übertragen bekommen, hat mal Videos zusammengeschnitten und das war echt schon immer richtig, richtig cool. Also es hatte auf jeden Fall einen Mehrwert und es hat ihr auch Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann, ja, jetzt in diesem Jahr habe ich dann zu ihr gesagt, also jeder Azubi war sozusagen, durfte sich so ein Special Event aussuchen, weil die einfach alle auch richtig, richtig super das Ganze machen und so ein bisschen als Belohnung, als Highlight des Jahres durfte man sich so ein Event aussuchen, wo man dann mit uns gemeinsam hingegangen ist. Und bei Finja habe ich einfach gesagt, Finja, willst du nicht mal mit mir zur OMR gehen? Und ihre Augen haben geleuchtet und sie war einfach ultra glücklich. Es hat ihr so einen Motivationsschub gegeben.
Vielleicht
Ja,
ganz,
und dann.
ganz kurz da reingeworfen, OMR, die Online-Marketing-Rockstars.
Ja.
Das heißt, das ist quasi für alle, die im Bereich Content Creation und Marketing sind, ist das, glaube ich, mittlerweile weltweit die Messe schlechthin, ne? Zumindest europaweit. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob es in den USA oder so möglicherweise noch was gibt, aber europaweit auf jeden Fall die Messe, bei der man gewesen sein muss, ja.
Genau, und da war sie und ist in diesen 2 Tagen, wo wir da waren, megamäßig in diesem ganzen Thema aufgegangen, hat sich mit Leuten connected und ja, hat für uns was richtig Cooles danach noch zusammengeschnitten. Und dann ist sie wieder in den Uniblock zurückgegangen und kam aus dem nächsten Uniblock wieder und hat dann gesagt, du Tessa, also ja, ich möchte gerne die Ausbildung, das duale Studium, ich würde das gerne abbrechen. Also im Sinne von, naja, das Ausbildungs- oder Studienverhältnis wäre dann ja beendet gewesen. Und die Entscheidung fiel ihr gar nicht leicht, das weiß ich auch. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wo siehst du dich denn dann bei 900
Krass,
Grad?
ist eine krasse Frage. Das ist ja eine super krasse Frage, die zu stellen, ne? Und diese Tür
Ja.
erstmal zu öffnen überhaupt.
Ja, und sie saß dann vor mir und meinte, wie meinst du das denn jetzt? Weil sie wollte ja kündigen. Und dann habe ich gesagt, ja, was könntest du dir vorstellen? Wo siehst du so selber deine eigenen Stärken? Und dann war sie aber irgendwie so total überrumpelt und hat da, glaube ich, auch gar nicht mit gerechnet. Dann habe ich gesagt, also ich würde dich im Marketing sehen. Und dann hat sie gesagt, wie? Könnte so Marketing machen? Sie wollte dann nämlich noch nebenbei klassisch BWL studieren. Ich habe gesagt, ja, also wir brauchen unbedingt jemanden, der unseren Social Media Account macht. Und wir wissen alle, was diese ganzen Agenturen und so weiter, was das kostet. Ich höre es ja auch immer wieder von anderen Kanzleien, was die dafür ein Heidengeld für ausgeben, dafür, dass jemand dann einmal in der Woche da so eine Kaffeetasse in die Story postet.
Ja.
So, und Finja macht das jetzt seit ein paar Monaten Vollzeit und schneidet Videos zusammen, ist mit uns bei den ganzen Events mit dabei und hat da auch mega viel Spaß dran. Also die macht jetzt sogar fachlichen Content. Das wird natürlich, bereitet sie gemeinsam mit einem Steuerberater vor,
Klar.
aber sie bringt den fachlichen Content rüber und das hat einen riesen Mehrwert.
Tessa, warum hast du diese? Das ist ja die Frage, an der das Ding sich entschieden hat. Finja war auf dem Weg, das Unternehmen zu verlassen. Und du hattest auch hier, wir haben heute häufig zwei Möglichkeiten, auch hier wieder zwei Möglichkeiten gehabt. Das eine ist so zu überreden und hey, mach doch weiter, guck mal, jetzt hast du noch 2 Jahre oder ein Jahr oder ein halbes Jahr, keine Ahnung. Oder man stellt genau die Frage, die du gestellt hast und sagt, wo siehst du dich hier bei uns? Warum hast du diese Frage gestellt? Wo kommt das her?
Also erstens, weil ich wusste, dass Finja in einem anderen Bereich einen riesigen Mehrwert für uns haben kann und da einfach auch total für sich aufgehen kann. Ich wusste aber, dass sie es selber gar nicht so in dem Moment erkennen konnte. Und zweitens, weil sie ein ganz, ganz fantastischer Mensch ist. Also ich wäre selber persönlich traurig gewesen, wenn wir sie als Kollegin bei uns verlieren. Und deswegen natürlich so der Gedanke, hey, wie können wir vielleicht deine Arbeit, also sozusagen Finja fest bei 900 Grad zu sehen und jetzt nur zu gucken, wie können wir die Rahmenbedingungen verändern, dass du hier wieder glücklich bist. Genauso wie mit einer Mitarbeiterin, die kündigt und sagt, ich gehe in die freie Wirtschaft, ich möchte nur noch einen Mandanten oder ich möchte nicht mehr so viele verschiedene Mandate zu haben. Da kannst du ja auch dann sagen, okay, dann geh und irgendwie böse sein. Und du kannst aber auch sagen, was können wir hier für dich umstellen, damit du wieder glücklich bist? Zum Beispiel in dem Fall zwei oder drei größere Mandate, die ja viele Kanzleien haben, ja größere FIBU-Mandate. Und die dann eben auf eine Mitarbeiterin verteilen, die das bearbeiten kann und nicht mehr ganz, ganz viele kleine Sachen hat, weil unterm Strich musst du ihre Mandate eh verteilen, wenn sie geht.
Ja,
Also dann
total.
verteil sie um und gib ihr das, womit sie einfach wieder zu einer glücklichen Mitarbeiterin wird.
Das heißt, das ist eine Frage der Perspektive, weil was du im ersten Schritt nicht einnimmst, das wäre, glaube ich, so der Vorwurf, den ich dir versuche hier raus zu formulieren, ist das Interesse der Kanzlei, dass steuerrechtliche Arbeit gemacht wird. Das steht ja erstmal nicht im Fokus, weil sonst hättest du sagen müssen, so Finja, pass auf, wir haben hier einen Vertrag, das ist der Weg, den es zu gehen gilt. Du hast aber eine andere Perspektive und die ist natürlich totaler Quatsch zu behaupten, dass du damit erstmal eine schädliche Perspektive hast. Das ist ja totaler Blödsinn. Aber eine andere. Wie schaffst du es, die einzunehmen? Weil ganz theoretisch kommst du ja auch aus diesem ganzen Steuerthema, aber davon löst du dich ja offensichtlich in deiner Arbeit ein bisschen.
Genau, weil ich glaube schon, dass ich immer versuche, so das große Ganze zu sehen und ja auch sehr, sehr stark involviert in unsere strategischen Entscheidungen und unsere strategische Richtung bin und deswegen ganz genau weiß, wie wichtig Marketing für uns ist. Also wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir diese ganzen Dinge organisch und intern aufgebaut haben. Die Unternehmenskultur, eine Feedbackkultur, einen positiven Umgang miteinander. Die Qualität haben wir extrem verbessert. Wir haben geguckt, dass alle eine gewisse Quantität erbringen, um eben dieses ganze Wachstum ermöglichen zu können. Und ich habe dann schon aber auch so die nächsten Schritte im Blick und weiß, wie wichtig wird jetzt an diesem Punkt Marketing, weil du brauchst ja kein Marketing machen, wenn du das Ganze noch nicht aufgebaut hast, sondern dann, wenn das Ganze entstanden ist, dann musst du damit rausgehen und brauchst natürlich auch jemanden, der Menschen begeistern kann und der offen ist. Und das habe ich bei Finja immer wieder gemerkt, dass sie super offen auf Menschen zugeht, dass sie mega interessiert ist, neue Dinge zu lernen und dass ich ihr auch zutraue, diesen Bereich, die Verantwortung dafür zu übernehmen und da sich richtig reinzuengen. Genau das macht sie jetzt, ja. Und klar fehlt uns jetzt jemand, der dann da ein paar Steuererklärungen macht, aber da haben wir Top-Leute, die das machen. Und jemanden zu finden, der Marketing machen kann, okay, du kannst auch jemanden finden, der Marketing machen
Klar,
kann, aber jemanden zu finden, der Marketing machen kann und unsere Branche versteht, die Steuerberatung versteht. Ja, wo findest du denn die Person? Das ist genau wie, du kannst natürlich eine externe HR einstellen und sagen, hier, mach mal HR in der Kanzlei. Habe ich jetzt auch mit vielen HR-Verantwortlichen in den Kanzleien gesprochen, die gesagt haben, ich habe das studiert und so weiter. Aber wenn du der strategische Partner der Geschäftsführung sein möchtest, dann musst du deren Sprache sprechen. Und dann musst du die Sprache der Teamleiter und der Mitarbeiter sprechen. Dann musst du wissen, dass du die Leute am 10. nicht zu drei verschiedenen Meetings einladen kannst. Und das sind so Dinge, das ist so ein Gespür und dass man selber weiß, wann drückt der Schuh, wann zum Monatsende wird es nochmal eng, wann brauchen die Leute mal, dass sie mal richtig abgefeiert werden, wann kann man einen guten Afterwork-Event machen und so weiter. Und einfach die Branche und auch so die Gedanken der Geschäftsführer kennen, hilft enorm, wenn man eben selber aus dem Bereich kommt.
Das glaube ich sofort. Das, was du beschreibst, würde aber bedeuten, ihr hättet eine Fluktuation von null, weil man ja dann letztendlich jedem eigentlich sein Plätzchen finden müsste, oder?
Ja, die Person, die A, das Ganze, was wir bieten, also auch diese ganze Unternehmenskultur, die das schätzen, die Bock haben, sich da mit einzubringen, den Und ich glaube, das können dir auch alle Mitarbeitenden hier bestätigen. Also die Leute, die richtig Elan haben, sich mit reinhängen, denen wird sehr, sehr viel ermöglicht. Und ich muss aber auch sagen, dass ich inzwischen an einem Punkt bin, dass ich einfach Mitarbeitende oder ehemalige Kollegen, die diese ganze Kultur, für die ich ja sehr, sehr viel gekämpft habe und was mich einfach ganz, ganz viel Arbeit auch gekostet hat, Leute, die das nicht zu schätzen wissen oder vielleicht sogar, und das hatten wir auch, anfangen daran irgendwie zu rütteln oder das Ganze kaputt machen zu wollen, da werde ich sehr emotional. Das merken auch unsere Teamleiter dann immer wieder, dass sie dann sagen, ah, das hast du da wieder ein bisschen angepikst, weil ich das sehr stark verteidige und das nicht dulde, dass jemand diesen positiven Umgang, den wir miteinander haben, was einfach so die Grundvoraussetzung auch für unser Wachstum ist, dass jemand das kaputt macht oder dass jemand denkt, ach, das gilt für mich nicht. Ich kann mich hier wie die Axt im Walde verhalten, weil das funktioniert nicht. Und das habe ich auch in meiner Ausbildungskanzlei oft miterlebt, dass es dann so war, da kamen neue Leute mit dazu und die haben sich einfach an Dinge nicht gehalten oder mussten einfach auch nicht so das Gleiche erbringen wie alle anderen. Und das macht einen unzufrieden. Und das sorgt auch dafür, dass neue Mitarbeitende nicht so gut integriert werden ins Team und so weiter, wenn nämlich immer die Älteren das Gefühl haben, ah, die werden irgendwie bevorzugt. Und das ist halt auch natürlich ein Riesenthema, alle auf dieser Reise und auf diesem Weg mitzunehmen und immer wieder transparent und offen über diese ganzen Dinge zu sprechen und auch mal ein klares Statement zu setzen und zu sagen, und natürlich ist das für manche Leute dann krass, wenn man eben nicht mehr Teil von diesem Ganzen sein darf, wo man wirklich sagt, also jetzt ziehen wir mal eine Grenze. Aber ich hatte für mich dieses Jahr ein, zweimal diesen Moment und muss sagen, ich bin froh, dass ich das, was wir aufgebaut haben, da verteidigt habe.
Ja, ist ja ein valider Aspekt aus meiner Sicht, denn das klingt, glaube ich, hart, aber du musst natürlich auch Konsequenzen walten lassen. Ja. Und das meint jetzt nicht, dass da immer Thors Hammer gleich kreist, aber wenn du natürlich Werte etablierst und die unterlaufen werden und du nicht in irgendeiner Form darauf reagierst, dann kannst du die schönste Kultur der Welt aufbauen, die wird sich natürlich nicht erhalten. Das heißt, es braucht immer eine Reaktion ja auch auf Verhalten und das meint ich bin da ganz, ganz weit entfernt davon, Bestrafung zu reden, aber zumindest musst du natürlich sowas auch verteidigen. Ne? Das ist nicht... Das wohnt diesem System nicht automatisch inne, dass es sich erhält, sondern das ist eine permanente Arbeit. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, eben auch zu akzeptieren, dass manche Menschen Werte eben nicht teilen und deswegen sind die nicht schlecht oder so, sondern die teilen einfach diesen Wert oder diese Werte nicht und dann sind die woanders besser aufgehoben. Aber auch das ist ja was eine Kanzlei wahrscheinlich, die eh schon Händering Mitarbeiterinnen sucht, halt sehr schwer fällt, auch dann Leute gehen zu lassen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist alles andere keine Alternative, weil du dich sonst als Kanzlei eben auch nicht authentisch entwickelst und gar nicht für die Dinge, für die du einstehen willst, einstehst.
Ja, definitiv. Und vor allem die eine Sache ist ja, dass also ein negatives Verhalten jetzt zu bestrafen, sanktionieren, wie auch immer man es nennen möchte, oder einfach eben eine Konsequenz zu zeigen. Und die andere Sache ist aber ja auch die Leute, die eben super viel da reingeben und diese Kultur so aktiv mitgestalten, dass man das einfach auch mal hervorhebt. Ja, ja. Sich nicht nur auf die Leute konzentriert, die es vielleicht nicht machen, sondern die Leute positiv bestärkt, wo man wirklich sieht, ey, die gehen hier die Extrameile, die hängen sich richtig mit rein. Die engagieren sich im Onboarding, die freuen sich immer wieder, die teilen Dinge mit, die machen noch mal irgendwo was extra, die repräsentieren 900 Grad auf einer Messe, gehen in eine Berufsschule, sprechen da über unseren Ausbildungsberuf und so weiter. Und das wäre ja absolut unfair, diesen Leuten, die sich so megamäßig engagieren gegenüber, wenn man Leute duldet, die das Ganze wirklich so mit Füßen treten.
Ja, zumal ja es, glaube ich zumindest, das behaupte ich, ein menschliches Bedürfnis ist, gesehen zu werden. Ne? Und das haben ja manche ausgeprägter, andere weniger ausgeprägt. Manche stellen sich dafür auf eine Bühne oder keine Ahnung. Aber dieses Bedürfnis ist ja irgendwo bei den meisten. Und natürlich stärkst du mit genau diesen Sachen, die du gerade gesagt hast, alleine dadurch, dass du wahrscheinlich mal wertschätzend sagst, hey, ich sehe das, ich nehme das wahr, dass du uns hier vertrittst, vielen Dank dafür, stärkst du ja genau das. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, negatives Verhalten zu sanktionieren, sondern positives Verhalten vielleicht auch einfach nur zu bestärken und zu sagen, danke dafür, dass du das machst. Und mein Gefühl ist aber, dass eben, ich bin jetzt keiner, der in der Steuerbranche sich als Experte bezeichnen würde, aber so mein Gefühl ist, dass es in vielen Kanzleien nicht so ausgeprägt ist. So, was ich auch von Auszubildenden höre, mit denen ich spreche, ist es halt oft noch ein traditionelles Verhältnis. Wir hatten vorhin gesprochen über Hierarchien und eben sehr hierarchisch. Und da würde ich an der Stelle mal zu bedenken geben, ob das noch eine, du hattest über Visionen gesprochen, ob das noch eine Vision ist, die für die Zukunft tauglich ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Das Hierarchische meinst du?
Also ich glaube, das hängt sich gar nicht so sehr an Hierarchien auf, sondern ich bin Fan davon, Hierarchien an den Stellen zu nutzen, wo sie Sinn ergeben. Militär beispielsweise bin ich sehr froh, dass es klare Hierarchien gibt, weil das einfach ein sehr sinniges System ist. Aber so generell eine Kanzlei so aufzubauen, dass irgendwie der Steuerberater, die Steuerberaterin ganz oben der oder diejenige ist, die alles wissen und alle anderen sind die, die zuarbeiten, das halte ich nicht für ein tragfähiges System. Nicht mit den jungen Leuten, die jetzt nachkommen und die, wie du in deinem zweiten Lehrjahr, ja auch Verantwortung übernehmen wollen, die selber was tun wollen. Das muss man halt fördern irgendwie.
Genau, also die Leute wirst du verlieren. Die wirst du nicht für dich gewinnen und auch langfristig an dich binden können, wenn du jetzt blöd gesagt versuchst, die Leute klein zu halten und zu sagen, mach mal das hier und mehr nicht, sondern du, und ich glaube, das sieht man auch bei den Leuten, die jetzt bei uns eine Entwicklung durchgemacht haben, die einfach so viel mehr geben. Also diese Performance alleine von unseren Teamleitern, dieses intrinsisch das Gefühl zu haben, hey, ich mach Dinge extra, ich poste Sachen auf LinkedIn, einfach weil es mir Spaß macht und weil ich aber auch merke, hey, das hat irgendwie einen Effekt für uns. Also wir werden als 900 Grad ganz anders wahrgenommen und ich stehe aber sowas von zu 1000% hinter dem Ganzen, dass ich auch gerne darüber spreche. So eine tiefe Verbundenheit, so eine tiefe Loyalität zum Unternehmen wirst du, glaube ich, nie erreichen können, wenn Leute nur so diese Standardfälle, wenn sie das Vertrauen nicht entgegengebracht bekommen und wenn eher immer so ein bisschen limitiert gedacht wird. Schwierig. Also ich glaube, du könntest uns alle nehmen, wie wir uns jetzt hier entwickelt haben und hättest uns in eine andere Kanzlei setzen können, wo wir dieses Umfeld nicht haben. Also es sind ja auch wir untereinander,
Auf jeden Fall.
die wir uns immer wieder pushen, ne? Also es ist, ja. Und wenn wir dieses Umfeld nicht hätten, dann würden wir, glaube ich, auch alle nicht auf diesem hohen Level performen.
Tessa, hast du so eine ganz persönliche Vision für die Steuerbranche, so aus deiner Perspektive?
Also ich glaube, dass die Steuerbranche, dass wir prädestiniert dafür sind, ganz, ganz viele Dinge, New Work-Ansätze zum Beispiel umzusetzen. Weil
Was
wir arbeiten, ja,
meinst du mit New Work-Ansätzen?
viele Freiheiten zu nutzen. Also diese ganzen Themen wie zum Beispiel Remote Work, zum Beispiel Workation, alles so Buzzwords, die jetzt aus dem New Work-Bereich kommen, haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, das mit unserer Arbeit umzusetzen. Wir müssen aber einfach in vielen Kanzleien noch an unserem Mindset arbeiten und schauen, wie wir selber unseren Mitarbeitenden so vertrauen können, dass wir da das volle Potenzial entfalten können und dass wir das wirklich komplett auch für uns nutzen können. Und eher die Mitarbeitenden auch als, ja, als Unterstützung zu sehen und sich zu denken, hey, wie können wir aus allen, also wie können wir die Potenziale so nutzen, dass wir aus allen das Maximum sozusagen rausholen können. Was ja für Mitarbeitende ein tolles Gefühl ist, aber einfach auch das Unternehmen sehr erfolgreich machen kann, indem wir uns aber auch selber erstmal mit uns auseinandersetzen und fragen, was ist denn eigentlich meine Vision für meine Kanzlei? Wie möchte ich diese Kanzlei führen und dann mit meinen Mitarbeitenden auch darüber zu sprechen?
Jetzt schiebe ich sie rein, weil jetzt passt sie perfekt. Stell dir vor, in 5 oder in 10 Jahren, versetz dich mal da rein. Wie sieht die Steuerbranche oder wie sieht deine Kanzlei dann aus?
So, Räumlichkeiten und alles.
Nee, also brauchst du nicht unbedingt auf
Okay.
Räumlichkeiten eingehen, vor allem,
Okay, wir sind auf jeden Fall nochmal deutlich gewachsen bei 900 Grad. Also wir sind dann deutlich über 100 Mitarbeitende. Wir haben immer noch alle möglichen Arbeitsmodelle, die es irgendwie gibt. Flexible Arbeitszeiten haben wir ja jetzt schon. Das wird auch weiterhin komplett gelebt. Wir haben Leute, die arbeiten irgendwo im Ausland. Wir haben Leute, die arbeiten von zu Hause. Wir haben Leute, die parallel ihre Kinder großziehen, ihre Eltern pflegen und einfach ihren Job sehr, sehr individuell an ihr Leben anpassen können. Unsere Arbeit wird sich bis dahin meiner Meinung nach sehr stark verändert haben. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel intensiver mit unseren Mandanten wieder zusammenarbeiten. Das ist einfach auch was, was sich die Mandanten enorm wünschen und was realistisch wird, indem wir einfach das Thema Digitalisierung, KI für uns genutzt haben in den letzten 5 Jahren und jetzt viel besser auf die Bedürfnisse unserer Mandanten eingehen können. Wir machen mehr Termine mit denen, wir beraten sie einfach wieder intensiv und das Ganze macht uns einfach auch erfolgreich. Also wir konnten auch uns als Unternehmen nochmal auf ein ganz neues Level heben, indem wir eben diese Dinge umgestellt haben und haben sehr glückliche und zufriedene Mitarbeitende.
Also es ist schön, beide Perspektiven drin, irgendwie so das nach außen, also Richtung Mandantinnen und Mandanten, aber auch das Interne, was du angesprochen hast, gerade diese New Work-Ansätze, die du gerade genannt hast, ne, mit den flexiblen Arbeitszeiten. Hattest du ja auch in deiner Vision gerade schon genannt. Wie versucht Tessa Hase, diese Vision umzusetzen?
Für mich, indem ich natürlich bei uns auch, also die strategischen Themen, sowas wie KI, Digitalisierung, da haben wir einfach auch unsere Startstellen, die das total vorantreiben. Für mich ist eine riesige Aufgabe, dass wir weiterhin die richtigen Leute für 900 Grad gewinnen, rekrutieren, dass wir Leute aus unserem Team heraus empowern, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Wir weiterhin Steuerberaternachwuchs entwickeln können, die dann eben unsere Mandanten in dem Bereich einfach auch perfekt beraten können. Und ich als HR für unsere Mitarbeitenden da sein kann in diesem ganzen Change-Prozess, weil unsere Arbeit sich einfach verändern wird. Es gibt ja viele Leute, die lieben Veränderungen, aber es gibt einfach auch Leute, denen macht das vielleicht mal Angst oder die fragen sich, hey, wie wird mein Job überhaupt in 5 Jahren aussehen? Wie bleibe ich dabei auch gesund? Also wie achte ich auf mich? Pass gut auf mich auf, genieße meine Work-Life-Balance und kann so eben überhaupt 100% im Job geben. Ich glaube, das werden so Themen sein, die mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall in meiner Arbeit begleiten werden.
Und du bist aber guter Dinge. So, wenn man dich sehen könnte, würde man das sehen. Du bist, glaube ich, ganz guter Dinge, dass du das umsetzen kannst, auch mit den Sachen, die du gerade schon
Unbedingt.
machst, ne? Also sonst würdest du es
Ja.
auch nicht machen. Gibt es einen Weg zurück in die steuerliche Beratung? Kommt doch noch irgendwann der Steuerberater oder die Steuerberaterin in dem Fall?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin so happy in dem Bereich und mit dem, was ich jetzt hier mache und merke auch, klar, Steuerberatung hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, macht auch Spaß. Ich habe jetzt gerade im Juli nochmal wieder ein paar Steuererklärungen gemacht, weil wir dann ja zum 31.07. da auch nochmal so ein paar 22er Erklärungen fertigstellen mussten. Es hat mir auch Spaß gemacht, wieder mit dem Mandanten in Kontakt zu sein, aber ich sehe mich schon ganz klar in diesem Bereich. Ich sehe es sehr stark als meine Aufgabe und meine Vision, auch noch viel mehr für diesen Wandel wirklich unserer Branche zu machen, nach draußen zu gehen, andere Kanzleien zu ermutigen, aber einfach auch darüber zu erzählen, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben, weil ich glaube, es ist viel authentischer, ist, wenn man wirklich jemanden hat, der auch
Ja.
in die Branche versteht und da was zu sagen kann. Und in dem Bereich sehe ich mich.
Ja,
Ja.
das ist vorher, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ja auch nur ein ganz spannender Punkt. Du machst ganz viel bei LinkedIn, du bist viel unterwegs, du bist auf Messen, auf Fachtagen, Kongressen und so weiter, um eben ja genau diese Botschaft auch so ein bisschen nach draußen zu tragen. Kann ich auch jedem und jeder Hörerin hier nur empfehlen, sich das wirklich mal anzuschauen. Und macht erstens total Spaß, eure Bilder zu sehen, weil es strahlen einem immer wirklich glückliche Menschen entgegen.
Ja.
Jetzt ist das natürlich auf Bildern irgendwie oft so, aber ich finde, es kommt einfach schon gut rüber. Und du berichtest ja auch gerade bei LinkedIn, wir verlinken das Profil super gerne auch in den Shownotes, du berichtest ja ganz viel darüber, auch was du machst und so. Das heißt, ich kann das wirklich jedem und jeder nur wärmstens empfehlen, da mal drauf zu schauen und sich das mal anzuschauen. Das ist nämlich total interessant. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie so ein fast bezeichnend schönes Schlusswort, weil du gesagt hast, nee, so einen richtigen Weg zurück in die steuerliche Beratung gibt es nicht. Du machst gerne Steuererklärung, melde dich gerne nächstes Jahr bei mir, wenn du nochmal eine machen willst. Ist
Ja,
gar kein Problem. Ich hätte
hier
auch
sind ja alle Leute
eine.
losgeworden.
Das ist auch der
Nee.
klassische Witz, den man natürlich an der Stelle nicht auslassen
Ja.
darf.
Unbedingt.
Hast du noch nie gehört, wahrscheinlich vorher, von daher. Nein, aber es ist irgendwie ein wirklich schönes. Eine schöne Schlussperspektive darauf, dass du sagst, nee, den Weg zurück in die steuerliche Beratung finde ich nicht. Aber ich habe trotzdem einen Platz in der Steuerkanzlei gefunden. Und
Unbedingt.
diese Vereinbarkeit von dem Wissen, das du eines Tages erworben hast, jetzt mit deiner Leidenschaft und das, was dir Spaß macht und was hier auch, finde ich, total rüberkommt, wofür du brennst, das ist doch das Beste, was passieren kann. Und da wünscht man doch eigentlich jeder Kanzlei da draußen, dass sie genauso jemanden findet. Oder eben entwickelt oder entwickeln lässt. Denn es ist, auch da bin ich bei dir, es ist, glaube ich, ja gar nicht häufig, dass man jemandem den Pfad aufzeigt, sondern es ist, dass man die richtige Frage stellt. Und ich erinnere mich eben an deine Frage, Finja, wo siehst du dich bei uns? Und das kann ja schon reichen und das wünscht man, glaube ich, irgendwie jedem. Was sind so deine nächsten Schritte? Wie wird deine persönliche Entwicklung weitergehen? Letzte Frage.
Also jetzt kommt erstmal natürlich der Jahresendsport zum Jahresende.
Genau, müssen wir an der Stelle einmal kurz reinwerfen. Wir zeichnen auf im November 2024. Ausgespielt wird es dann wahrscheinlich erst 2025. Aber genau, wenn wir jetzt
Okay.
sprechen, ist 2024.
Genau, und im nächsten Jahr stehen auf jeden Fall auf meiner Agenda ganz oben so der Fokus natürlich nochmal auf der Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen, gerade für unseren neuen Standort in Rendsburg. Und für mich persönlich aber auch wirklich nochmal ein größerer Fokus auf das ganze Thema LinkedIn-Auftritte als Speakerin. Und mein persönlicher Traum fürs nächste Jahr wäre einfach ein eigener Podcast. Da hätte ich mega Bock drauf. Und ich habe ja in diesem Jahr gesehen, wie schnell sich Dinge entwickeln können, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Deswegen, ja, wären das Dinge, auf die ich richtig Bock hätte und auf die ich mich einfach auch freue im nächsten Jahr.
Da drücke ich dir die Daumen. Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, ich werde es weiter verfolgen, weil ich es spannend finde. Und spätestens, wenn du einen eigenen Podcast hast, sollten wir nochmal sprechen.
Unbedingt.
Also würd mich sehr freuen. Ich drücke dir natürlich auch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so kommt. Mach mir dabei ehrlicherweise auch nicht so große Sorgen, dass es nicht in irgendeiner Form auf jeden Fall weitergeht. Ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall ganz, ganz recht herzlich fürs Gespräch bedanken. Vielen, vielen Dank, Tessa, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt hier fast 1,5 Stunden mit mir zu quatschen und so ein paar Einblicke zu geben, erstmal in deinen Werdegang, aber vor allem auch in das, was dich aktuell beschäftigt und was du vielleicht auch anders machst als andere. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Dann auch danke euch natürlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis dahin, auf jeden Fall eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.